Deutschlandfunk Kultur, Studio 9.
Der Klimatag heute im Deutschlandfunk Kultur. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion ist dabei. Und natürlich gehört zu der Frage des Bessermachens auch etwas, wo viele immer gesagt haben, besser wäre es, wenn wir auf die Atomkraft verzichten. Aber einige sagen dann wieder, naja, wäre es nicht vielleicht besser, wenn wir die zurückholen? Weil, ja, Gefahren hin oder her, sie ist halt sauber, heißt es dann immer. Ja, mögliche Idee, Georg Ehring?
CO2 günstig ist sie in der Tat. Die Atomkraft wird auch als Klimaschutztechnologie von einer ganzen Reihe von Ländern propagiert. Aber man muss auch sehen, der Stellenwert der Atomkraft in der Welt, der sinkt immer weiter ab. Und zwar deswegen, weil die Atomkraft von den Kosten her einfach verloren hat. Atomkraft ist konkurrenzlos teuer verglichen mit Wind und Solar. Selbst die Staaten, die es meinen, eine Endlagerlösung gefunden zu haben, wie Finnland, oder die dieses Problem weiter auf die lange Bank schieben, wie fast alle anderen, die stehen vor dem Kostenrisiko. Manche Länder wie Frankreich oder China, die fördern aus energiepolitischen oder aus industriepolitischen Gründen oder auch aus militärischen Gründen weiter die Atomkraft. Aber das Rennen um eine billige und kostengünstige Energieversorgung, das hat die Atomkraft mit dem Aufkommen von Wind und Solar ganz eindeutig verloren.
Und dann steckt man da ja eben auch ja Zeit, Energie, Geld, Forschung, Wissen rein oder auch einfach nur Diskussionen, die man anderswo bräuchte. Bräuchten wir eigentlich auch eine parallele Beschäftigung ohne den Glaube daran zu lassen, dass wir das noch schaffen können, die Erderwärmung doch noch ein weiteres Stück nach unten zu drücken, parallel dazu daran zu denken, wie passen wir uns denn an die nicht unbedingt ganz katastrophalen, aber sehr viel problematischeren Szenarien?
Ja, wir sind ja schon mitten im Klimawandel. Wir haben zum Beispiel die Ahrtal-Katastrophe gehabt und das Ahrtal muss sich anpassen an die nächste Flutkatastrophe. Die Städte leiden unter Hitze, die müssen sich anpassen an die Hitze, die wir jetzt schon haben und an die Hitze, die noch kommt. Das ist eine ganz wichtige Diskussion. Man muss sich nur über eines klar werden, das ist keine Alternative zum Klimaschutz. Die Anpassung ist wirksam und sinnvoll, wenn die Klimaziele einigermaßen eingehalten werden. Wenn wir auf Horrorszenarien von über 2 Grad kommen, dann nützt auch die Anpassung nichts mehr.
Anpassung, das ist auch natürlich ein Thema in Wäldern, wo die Frage ist, welche Bäume schaffen es, mit welchem Klima noch klarzukommen, standzuhalten. Ludger Fittkau, unser Korrespondent in Hessen, hat sich auf den Weg gemacht und ein Saatgutzentrum besucht, wo Samen gesammelt werden, um Klimaresistenz zu fördern.
Ein mechanisches Sieb im Saatgutzentrum des hessischen Staatsbetriebs Hessenforst in Hanau. Hier werden die Samen der wichtigsten Waldbäume gereinigt und getrocknet.
Darin trocknen, das ist eigentlich unser Kerngeschäft,
sagt Hannes Wollmerstedt. Der Förster zeigt auf große Tonnen, randvoll gefüllt mit fruchtbarem Saatgut, noch vermischt mit allerlei anderen Baumbestandteilen. Welches Baumsaatgut hier aufgearbeitet wird, bestimmt aktuell vor allem der Klimawandel. Bei der Suche nach den richtigen Baumarten für den klimaresistenten Wald der Zukunft unterstützt der Bund die Länder. Mit dem sogenannten Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, kurz ANK, hat die Bundesregierung noch zu Jahresbeginn beschlossen, den Waldumbau zu beschleunigen und geschädigte Flächen als artenreiche und damit klimaresilientere Wälder wiederherzustellen. Bund und Länder haben dafür von 2020 bis 2024 gemeinsam rund 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt. Für Förster Hannes Wollmerstedt geht es darum, sich breit aufzustellen.
Da geht es vor allen Dingen in Richtung der Edellaubhölzer, Vogelkirsche, Elsbeere, aber auch neue alternative Baumarten, die momentan wissenschaftlich erforscht werden, die aus dem Ausland kommen. Thema momentan Atlaszeder, Esskastanie, Schwarznuss aus Amerika. Da haben wir noch nicht riesige Erfahrungen mit, aber man versucht eben zu schauen, wie sind die Standorte im Ausland, passen die hierher? Teilweise waren ja auch bestimmte Baumarten schon vor der Eiszeit hier.
Doch die Forstwirtschaft ist nur eines von mehreren Zielen, für die das Saatgutzentrum in Hanau mit der Wissenschaft kooperiert. Die Rettung und Renaturierung von Mooren ist eine weitere.
Gerade die Moore mit ihrer hohen CO2-Speicherung sind ja auch in vielen unserer Forstämter Ökosystempatenschaften. Und hier können wir halt aus Samenplantage von den besten Bäumen das Saatgut ernten. Relativ einfach auch. Plantage hört sich immer böse an. Ist auch kein normaler Wald. Ist wirklich nur für die Saatguterzeugung. Da wird keine Holzernte und nichts gemacht. Und von da aus kommt das hierher. Und wenn wir fertig sind, wird das dann in der Baumschule ausgesät und kommt später dann als Wiederaufforstungsmaßnahmen zu solchen Renaturierungsmaßnahmen in den Borgwald oder nach Reinerzhagen, Fichte weg, Moor hin, Moorbirke dazu.
Während der Förster in Hanau sein Saatgutzentrum vorstellt, erreicht eine Wandergruppe von Studierenden aus Eisenhüttenstadt in Brandenburg das Forsthaus mit dem Waldladen, in dem auch heimisches Wildfleisch zum Verkauf angeboten wird. Gerade mit Blick auf ihre Heimat begrüßen die Wanderer den Waldumbau, weg von den Fichtenmonokulturen hin zu Mischwäldern mit starkem Laubanteil.
Da viele immergrünen Wälder, die immer heißer werdenden Temperaturen nicht so gut verkraften. Viele Waldstriche sind leider auch schon deswegen in Brandenburg vernichtet worden. Da ist es besser, dass mehr Mischwald rauskommt.
Doch werden die heimischen Wildtiere mit den Baumarten der Zukunft zurechtkommen? Die Eicheln einiger Arten aus Südeuropa oder Asien sind etwa für Wildschweine nicht so gut genießbar. Doch das sei die Ausnahme, sagen die Forstamtsleute aus Hanau. Denn die Früchte und Blätter der meisten neu eingeführten Baumarten seien vom Wild problemlos zu fressen, glaubt Ulrike Handelbüchler.
Insbesondere Rehwild ist sowieso auch Art Kulturfolger, der ja bis in die Hausgärten kommt. Also es gibt natürlich Zeiten, wo insbesondere der Wassermangel natürlich auch für das Wild eine Rolle spielt, dass dann die Frischlinge oder auch die Kitze nicht überleben dann.
Überleben, das müssen aber nun zunächst mal die Bäume im Klimawandel. Das Saatgutzentrum in Hanau kann mit seiner Bandbreite des aufbereiteten Saatgutes dabei helfen.
Resiliente Bäume, also für eine unsichere Klimazukunft. Ludger Fittgau hat sich das in Hessen angeschaut. Das ist so ein bisschen der Punkt der Anpassung. Wir sprechen mit Georg Ehring hier im Klimatag über Biodiversität, denn darum geht es ja auch, die Frage, was verschwindet und verschwindet jetzt schon? Wir haben ja einen Rückgang von Arten, also Tiere, Pflanzen, einen Rückgang von Biodiversität. Das ist manchmal etwas, was so als Klimawandel hier, Biodiversität dort auch ein bisschen gegeneinander gespielt wird, aber es hängt miteinander zusammen und bedingt sich.
Ja, das hängt miteinander zusammen. Die Klimaentwicklung ist der größte Treiber des Artenverlustes, wenn auch nicht der einzige. Die Landwirtschaft ist zu nennen, die intensive Landwirtschaft, gerade mit Pestiziden, ist ein Faktor. Die Ausbreitung des Menschen generell ist ein Faktor, dass einfach Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren geht. Und die Ausbreitung invasiver Arten, die dann andere Arten verdrängen, ist ein weiterer Faktor. Aber immer mehr wird da der Klimawandel als Faktor Nummer 1 gesehen, der dafür sorgt, dass Arten selten werden, verschwinden. Und das Problem ist groß. 1 Million von geschätzt 8 Millionen Arten sind in Gefahr.
Mhm. Und gleichzeitig gibt es natürlich immer wieder so Situationen, wo dann die Frage ist, ja, gefährdet das Windrad diese Art? Ist da auch ein bisschen Konkurrenz schon da oder wird die immer nur herbeigeredet?
Im konkreten Fall ist es manchmal eine Konkurrenz. Gerade wenn man sich Windräder anschaut, die kann man an Stellen bauen, wo sie ökologisch nicht verträglich sind. Man muss sie erstmal aufbauen und dann auch große Teile transportieren. Hinterher stehen sie und drehen sich und das kann Milane zum Beispiel töten oder Fledermäuse. Aber das ist in der Klimaerwärmung ein Spezialproblem, das dann vor Ort eine besondere Lösung erfordert. Also entweder das Windrad woanders hinstellen oder die Regel gibt es auch abschalten, wenn entsprechende Brutzeiten sind oder Vögel in der Nähe sind. Ich habe den Eindruck, dass das ein praktisch handhabbares Problem ist, das aber sehr oft vorgeschoben wird, wenn man die Windräder aus anderen Gründen ablehnt.
Also klar ist, es gibt Dinge, die wir tun können. Wir müssen auf jeden Fall mehr tun, weil die ganzen Szenarien und auch die Situation jetzt schon schlecht ist. Das ist, wenn man es versuchte, was Sie uns alles, Georg Ehring, heute gesagt haben, das ist, wenn man das versucht, ganz kurz zusammenzufassen, vielleicht so die Situation. Und die ist ja, wenn man gleichzeitig auf das nicht ausreichende Handeln schaut, auch eine, wo man so ein bisschen verzweifeln kann. Sie beobachten das schon lange und gehen auf Klimakonferenzen schon seit 2009, also auch schon 15 Jahre. Beobachten Sie dieses Nicht-Genug-Tun? Wie gelingt es Ihnen eigentlich, ja, so ein Thema die ganze Zeit zu sehen, das ganze Scheitern, die Szenarien und nicht zu verzweifeln?
Es entwickelt sich viel. Es ist einerseits ein völlig faszinierendes Thema und mit den erneuerbaren Energien hat sich sehr viel entwickelt. Ich habe mich mal gefragt, seit wann weiß ich persönlich eigentlich, dass es die Klimaerwärmung gibt? Und das ist seit den 1980er Jahren. Da hieß es, ja, die Klimaerwärmung kommt auf uns zu, das wird irgendwann mal ein großes Problem, da müssen wir uns rechtzeitig wappnen. Und dann gab es in den 90er Jahren die ersten politischen Weltklimakonferenzen. Die erste meteorologische Weltklimakonferenz gab es schon 1979. Und es hat dann auch parallel zu der immer schlechter werdenden Klimasituation die Entwicklung gegeben, dass Techniken marktreif geworden sind und sich jetzt mit ganz großem Tempo durchsetzen. Das ist zu spät, aber es ist noch möglich, da was zu tun. Und ich finde nicht, dass die Lage hoffnungslos ist.